SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße bei uns im Studio ganz herzlich Moritz Schmidt. Einen schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Du bist Pilzfluencer, das heißt, du beschäftigst dich intensiv mit Pilzen, hattest vorher mal ein Leben als Werbefotograf, hast da unter anderem mit Models wie Claudia Schiffer zusammengearbeitet. Mhm. Haben damals Pilze schon eine Rolle in deinem Leben gespielt?
Ja, haben sie. Sie haben schon immer eine Rolle in meinem Leben gespielt, aber ich denke nicht so eine intensive Rolle. Pilze oder der Wald war für mich aber immer ein guter Ausgleich zu diesem Stressjob, den ich da hatte. Musst dir vorstellen, ich war immer in der Welt unterwegs, heute in Südafrika, morgen in Paris, also so, wie man sich das wirklich vorstellt. Und als Ausgleich habe ich mir dann immer den Wald gesucht, um da wirklich durchatmen zu können und bei der Suche nach Pilzen abschalten zu können. Das ist eine unheimlich gute Meditation irgendwo.
Wir haben jetzt gerade gesagt, wir duzen uns das vielleicht noch als Erklärung. Ja. Aber als Werbefotograf, so der Ausgleich liegt ja nicht offensichtlich auf der Hand. Wie kam es dazu?
Na, ich würde sagen, so mit Anfang 20, als ich noch nicht wirklich wusste, dass ich Werbefotograf werden würde und so ein bisschen auf der Suche nach mir selber war, bin ich immer in den Wald gegangen, um da so ein bisschen Antworten zu finden. Bäume sind für mich sowas wie meine Großeltern, möchte ich fast sagen. Also ich bin auch immer in einen bestimmten Wald gegangen, bei Aumühle, bei Rheinbeek, und da kommt meine Familie her. Und da meine Großeltern in der Zeit auch verstorben sind, war das für mich irgendwie so ein Auffangort, ein Kraftort, keine Ahnung, den ich immer aufgesucht habe. Und da habe ich dann auch immer so Kunstexperimente gemacht, Baumrinden angemalt und so weiter, um mich irgendwo selber zu finden. Und was habe ich gefunden? Pilze und das große Glück.
Ja, klingt genau. Nach einem ganz besonderen Bezug zur Natur. Wenn du gerade sagst, ja, da hast du dann die Pilze gefunden. Was waren denn so deine ersten Entdeckungen?
Naja, die Standardpilze, würde ich sagen. Also so die Marone, die kennt jeder. Steinpilze, alles, was Röhrlinge sind. Genau, als Anfänger hält man sich ja sowieso eher an Röhrlinge, also Pilze, die einen Schwamm unterm Hut haben. Ist auch sehr gut so.
Damit Schwamm man sich unterm Hut bedeutet?
Naja, der Pilz ist aufgebaut in einen Stiel, einen Hut, und unterm Hut haben wir halt keine Lamellen, sondern einen Schwamm, also Röhren, das ist die Sporenträgerschicht. Und das Schöne ist, dass bei Röhrlingen keine tödlich giftigen Arten zu erwarten sind. Das heißt, man kann sich nicht tödlich vergiften. Ist auch ein super Tipp an Einsteiger, bitte an Röhrlinge halten. Bei Blätterpilzen, also Pilze, die Lamellen unterm Hut haben, sieht das schon sehr anders aus. Da sind sehr, sehr viele tödlich giftige Arten dabei. Und dann kann es halt auch mal schnell gehen, dass man sich tödlich vergiftet. Das will keiner, deswegen better safe than sorry.
So. Ja, das ist ja wirklich bei Pilzen das große Risiko. Also das war jetzt gerade schon ein guter Tipp für die Einsteiger. Mhm. Dennoch, vergiften kann ich mich trotzdem, habe ich da rausgehört. Wie bist du erstmal als Altenfinger vorgegangen, um auf Nummer sicher zu gehen?
Naja, es ist immer so eine Art Detektivspiel, man nähert sich da an, und ich habe für mich so die goldene Regel, wenn ich neue Arten für mich entdecke, dass ich die allumfänglich bestimme. Also ich nehme einen Sporenabdruck, das heißt, ich schneide den Hut ab, lege den auf ein Blatt Papier und lasse die Sporen da rausrieseln über Nacht, schau mir das an, mach einen Querschnitt, guck mir wirklich alle Merkmale an, den Stiel, die Stielbasis, wie sieht der aus, wie riecht der. Also man muss wirklich mit allen Sinnen vorgehen. Und dann grenzt man das ein, und meine Regel ist dann aber trotzdem, auch wenn ich was sicher bestimmt habe, es nicht sofort zu essen, sondern ich warte dann immer ein Jahr, suche den gleichen Spot nochmal auf, und dann, wenn das dann wirklich sich gesetzt hat, das Wissen, dann probiere ich den Pilz.
Ja. Okay, wer dann nicht so lange warten will, es gibt natürlich dann auch noch Unterstützung, zum Beispiel jeden Montag beim Naturkundemuseum in Karlsruhe kann man dann auch das, was man gefunden hat, einfach nochmal abchecken lassen. Genau. Du warnst nämlich vor diesen Apps, die es natürlich auch ganz viel gibt. Warum sind die nicht so sicher?
Die Apps haben einfach eine Fehlerquote, die sehr hoch ist, und eine geringe Trefferquote, also lass sie bei 50% sein. Wenn es um Leben und Tod geht, ist das irgendwie kein guter Wert, finde ich. Und ja, ich kenne tatsächlich Leute, die sich aufgrund einer App schon mal vergiftet haben, schon mal fast tödlich vergiftet haben. Also ich kenne jemanden, der hat einen grünen Knollenblätterpilz gegessen, dachte, es wäre ein Champignon, hat ein Foto gemacht mit der App und war sich dann sicher, so sicher, wie man dann halt sein kann. Und deswegen empfehle ich Finger weg davon. Also immer ein gutes Bestimmungsbuch zur Hand haben. Eine App kann irgendwie ein guter Einstieg sein, um das vielleicht so ein bisschen einzugrenzen, wo die Reise hingehen kann. Aber man sollte sich halt nie darauf verlassen.
Was passierte mit ihm, der den gegessen hat?
Der war 3 Wochen auf der Intensivstation. Sein Leben hing am seidenen Faden. Und er hat es tatsächlich mit Blutwäsche und allem Möglichen gerade so überlebt. Also das schaffen ganz wenige, ein ganz geringer Prozentsatz schafft es überhaupt. Das Problem ist bei den Amatoxinen, das sind die Gifte im Knollenblätterpilz, ist es so, dass du erst eine Vergiftung hast oder Vergiftungssymptome, dann ist dir unwohl, du musst brechen, hast vielleicht Durchfall. Am nächsten Tag ist dann alles wieder in Ordnung, also in Anführungsstrichen, und du denkst, du hast dich erholt, aber im Hintergrund zersetzen sich deine Organe.
So, und
du hast, genau, 3 Wochen geht das dann und dann stirbst du an Multiorganversagen. Also da ist dann wirklich auch nichts mehr zu machen. Es gibt dann auch kein Gegenmittel mehr oder sowas. Da bist du dem Tode geweiht.
Wie ist es eigentlich, bevor du dich aufmachst, gehst du da so eine Art Checkliste durch?
Nee, die habe ich mittlerweile im Kopf. Man braucht ja auch nicht viel zum Pilze sammeln. Also man braucht eigentlich nur sich selber. Eine Flasche Wasser, einen Korb, ein Messer mit einer Bürste dran, gutes Schuhwerk. Ja, einen Korb habe ich schon erwähnt. Naja, mehr braucht
man eigentlich. Einen Korb hast du gesagt. Genau. Ja, wobei, wer das Buch ganz genau liest, der wird noch manches andere mehr finden. Ja. Du nimmst nämlich immer einen Stock mit. Wieso
genau,
das
den suche ich mir im Wald. Das ist immer mein erstes Ritual zum Ankommen. Naja, ich suche mir einen Stock aus praktischen Gründen. Wer den Altweibersommer kennt, der weiß, dass viele Spinnen zwischen den Bäumen ihre Netze spannen. Und ich neige dazu, da wirklich ständig rein zu rennen. Und das ist das Allerschlimmste, weil ich auch eine Spinnenphobie habe. Und wenn einem dann so eine Kreuzspinne im Gesicht klebt, es gibt nichts Schlimmeres. Deswegen fuchtel ich immer so vor mir, vor meinem Gesicht mit einem Stöckchen rum. Leute denken vielleicht, ich habe einen Knall, aber es ist sehr hilfreich. Und genau, das ist auch tatsächlich ein gutes Ritual, sich den geeigneten Stock zu suchen. Der muss nämlich schön biegsam sein, darf nicht durchbrechen.
Genau. Wobei, die Spinne machst du dir da zum Feind.
Ja, auf jeden Fall. Sorry, aber ja. Einer muss verlieren.
Wie findest du das richtige Gebiet?
Ich informiere mich im Vorfeld über Google Maps oder eine andere Karten-App und bei bestimmten Pilzen, bei denen es ein bisschen kniffliger ist, wie zum Beispiel im Frühjahr die Morchel, da informiere ich mich tatsächlich auch über Bodenbeschaffenheit, über Bäume, Baumpflanzungen, weil bestimmte Pilze brauchen bestimmte Bedingungen, bestimmte Symbiosepartner, und da kann man sich ganz wunderbar bei den Ländern meistens informieren, was wo gepflanzt ist. Genau, aber wenn man jetzt einfach so blind in den Wald geht und meinetwegen jetzt Röhrlinge sammelt, wie das, worüber wir eben gesprochen haben, kann man auch tatsächlich bei Google Maps einfach gucken, okay, was ist Mischwald, was ist eher so eine Kiefernplantage oder so, das ist dann halt eher in Reihe gepflanzt. Mischwald sieht von oben aus wie so Brokkoli, ein bisschen wilder. Das ist schon ganz gut so als Einstiegshilfe. Ja.
Könnte ich denn voraussagen, an manchen Ecken, wo beispielsweise Beeren wachsen, da kann ich auch gut Pilze finden, weil der Boden irgendwie einen gewissen Säuregrad hat?
Genau, also Stichwort jetzt Blaubeeren zum Beispiel, saurer Boden, also ist auch mal ein Indikator dafür. Es gibt bestimmte Zeigerpflanzen, so heißen die. Das ist dann immer noch keine Garantie, dass da auch die Pilze wachsen, die man sich wünscht. Ja, die Natur macht, was sie will, das ist kein Supermarkt, aber das sind auf jeden Fall gute Indikatoren, nach denen man auch gehen kann, genau.
Was ich lustig fand, wenn du einen Pilz findest, dann machst du zuerst einen Klopftest.
Genau.
Was hat das damit auf sich?
Gerade bei Röhrlingen geht das super. Also ich klopfe mit der flachen Hand auf den Hut und irgendwann hört man dann tatsächlich, ob der Pilz noch stabil ist oder nicht. Das ist dann halt ein anderer Sound, als wenn der von innen schon hohl und zerfressen ist. Genau, und damit checke ich auch direkt die Stabilität. Und als nächstes kommt dann der Drucktest. Da drücke ich mit dem Zeigefinger in den Hut. Und wenn keine Delle bleibt, das heißt, wenn er wirklich hart und stabil ist, ist er super. Wenn eine Delle bleibt, dann kann ich davon ausgehen, dass die Eiweißzersetzung schon im Gange ist. Und dann lasse ich den Pilz stehen, um mir keine falsche Pilzvergiftung zu holen. Das ist nämlich die meiste Pilzvergiftung in Deutschland. Ist dann einfach ein gammeliger Pilz, den man zu sich nimmt, und dann hat man halt eine Lebensmittelvergiftung durch Eiweißzersetzung im Pilz, aber die geht dann vorüber, aber es ist halt nicht
braucht
zu empfehlen.
Nicht.
Nee, braucht man nicht.
Ja. Ja. Und so grundsätzlich noch, wie viele Pilze darf ich eigentlich sammeln?
Sehr gute Frage. Also das, was man an einem Tag verwerten kann, das ist dann von Bundesland zu Bundesland so ein bisschen verschieden, aber so man sagt 1 bis 2 Kilo pro Person pro Tag. Oder die Handstrauß-Regel, also alles das, was ich in 2 Hände bekomme, ja, das, was ich verwerten kann. Und das finde ich auch ganz sinnvoll, dass man nicht inflationär sammelt und sich den Korb möglichst voll macht mit irgendwie am Ende dann vielleicht Pilzen, die auch überständig sind, nur um einen vollen Korb zu haben. Hier auch meine Empfehlung, immer Qualität vor Quantität, also wirklich immer checken, sind die Pilze noch stabil? Niemand möchte eine falsche Pilzvergiftung bekommen.
Pilze sind ganz schön gewieft. Moritz Schmid ist bei uns. Und dass die gewieft sind, das ist in deinem Buch Mushroom Fever an vielen Stellen zu lesen. Du sagst ja auch, ja, Pilze wollen gefunden werden. Warum das
denn? Absolut. Ja, Pilze tun alles dafür, gefunden zu werden. Ihre Aufgabe ist, aufzufallen und cool zu sein und gut auszusehen, gut zu riechen oder was auch immer. Sich auf jeden Fall bemerkbar zu machen bei uns. Denn sie wollen, dass ihre Sporen verbreitet werden. Die drehen den Spieß um. Wir halten uns für die Krone der Schöpfung. Am Ende sind es aber die Pilze, die uns benutzen, damit ihre Sporen durch die Welt getragen werden und sich dann halt verbreiten können.
Grundsatzfrage, was sind denn Pilze überhaupt? Sind sie eine Pflanze? Sind sie ein Tier?
Nein, aber sie sind, also es gibt die Flora, die Fungi und die Fauna. Ja, das ist ein eigenes Reich und Pilze sind den Tieren oder den Menschen auf jeden Fall näher als den Pflanzen. Bis in die 80er Jahre, glaube ich, hat man gedacht, dass Pilze Pflanzen wären. Ist aber nicht so. Pilze müssen verstoffwechseln. Das müssen sie permanent tun, also so wie wir auch essen müssen. Sie leben oft in Symbiose mit Pflanzen, können aber auch parasitär leben, aber auch recyceln. Also sie halten wirklich den ganzen Kreislauf des Lebens am Laufen. Und genau, sie sind eben keine Pflanzen, sie haben keine Wurzeln.
Ja, heißt das, eine Verdauung bei Pilzen funktioniert ähnlich wie bei uns?
Die funktioniert tatsächlich ähnlich. Allerdings ist es nicht so, dass der Pilz die Nahrung aufnimmt und dann im Inneren verdaut, sondern er schiebt sich quasi in die Nahrung rein und verdaut sie von außen. Genau.
Okay. Ja. Pilze können den Boden entgiften. Wie
richtig,
das denn?
Ja, Pilze oder einige Pilzarten neigen dazu, bestimmte Stoffe aus den Böden rausziehen zu können, aber auch halt Schwermetalle oder sowas. Also man kann auch Pilze einsetzen, um verseuchte Böden zu reinigen. Das kann sehr, sehr gut sein. Es gibt auch Pilze, die wurden kürzlich entdeckt, die können Plastik verstoffwechseln oder Strahlung einfangen. Das ist natürlich super, um Sachen zu reinigen, aber da gilt dann auch Vorsicht. Zum Beispiel die gemeine Marone, die Braunkappe, die jeder gerne sammelt, neigt leider dazu, sehr viel Cäsium immer noch einzulagern. Und bestimmte Gebiete, ne, wir erinnern uns an Tschernobyl, da wo dann die Wolke drüber gezogen ist, da sind die Böden auch immer noch belastet. Deswegen empfiehlt auch die Deutsche Gesellschaft für Mykologie, die DGFM, nicht zu viele Pilze zu essen, also 250 Gramm in der Woche, mehr nicht, einfach um da auszuschließen, dass man irgendwann leuchtet.
Ja, vielleicht kannst du zu dem Stichwort gerade noch mehr sagen, weil Carola und Markus aus Föhringen sind gerade unterwegs auf der italienischen Autobahn, auf der Heimreise.
Grüße.
Und schreiben, zum Thema Pilze würden wir gerne wissen, wie es dann mit der Verstrahlung seit Tschernobyl aussieht. Hast du da mehr Wissen?
Ja, auf jeden Fall. Also man kann sich vorstellen, dass sich im Jahr ungefähr ein Zentimeter Humusschicht bildet auf dem Boden. So. Tschernobyl ist jetzt 35 Jahre her, das heißt, wir haben 35 Zentimeter neue Humusschicht auf der Erde. Ist nicht besonders viel, wenn man sich dann vorstellt, dass das Myzel der Pilze halt eher so im oberen Bereich des Erdreiches zu finden ist. Und da ist es dann leider so, dass bestimmte Gebiete immer noch auch verseucht sind. Genau.
Okay,
es wird leider noch ein bisschen dauern, bis die wieder komplett rein sind.
Ja. Deswegen dann auch nicht zu viele Pilze eben.
Genau, nicht zu viele Pilze essen. Und bestimmte Arten sind halt, neigen eher dazu, Schwermetalle oder Gifte einzulagern als andere.
Genau. Pilze sind Klimaschützer, allerdings können sie zombie-mäßig unterwegs sein. Mhm. Und als Ameise, muss ich sagen, würde ich versuchen, mich von Pilzen wirklich fernzuhalten.
Ja, vom Cordyceps, der infiziert Ameisen und macht sie zu Zombies und macht, dass die auf Äste klettern, was sie sonst nicht machen würden, sich da verbeißen. Und wenn sie dann angekommen sind, wächst ein Fruchtkörper aus ihnen heraus, verteilt dann wieder Sporen, die auf die Erde fallen. Die befallen dann wieder neue Ameisen, die dann wieder zu Zombies verwandelt werden. Und so hält sich der Kreislauf am Leben. Also es ist ultra spannend, was die alles können und was die auch alles tun, um ihre Sporen zu verbreiten.
Es kommen ganz viele Fragen rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Und zwar wollen zum Beispiel Gottlob aus Ebersbach-Vils wissen, stimmt es, dass ein angenehm riechender Pilz grundsätzlich genießbar ist?
Oha, auf keinen Fall. Also davon sollte man nie ausgehen. Das ist zwar bei vielen Speisepilzen ein gutes Indiz, aber es gibt auch giftige Pilze, die gut riechen. Also davon sollte man niemals ausgehen. Andersrum übrigens genauso. Es gibt zum Beispiel den Heringstäubling. Der stinkt fürchterlich nach Fisch, ist aber super lecker.
Wonach schmeckt der, nach Fisch?
Nein, der schmeckt nach Pilz. Das geht dann in der Pfanne wieder weg, der Pilz, der Fischgeruch. Aber nein, bitte nicht drauf verlassen.
Dann fragt Andreas, kann man vereinfacht sagen, mit Röhrlingen außer dem ungenießbaren Gallenröhrling kann man nichts falsch machen?
Ja, es gibt noch den Satansröhrling oder den wurzelnden Bitterröhrling oder so. Also Satansröhrling wäre so das Allerschlimmste, was passieren kann. Der führt dann schon zu starken Vergiftungen. Vergiftung. Man würde aber nicht daran sterben und deswegen auf jeden Fall Röhrlinge sind top. Bitte dran halten.
Aus Zürich schreibt Jürg Frei: Ich hatte mal das Glück, an einem Hang mit viel Gestrüpp und Dickicht viele Frühlingsmorcheln zu finden. Dann wurde irgendwann ausgemistet und alles lichter gemacht und seitdem finde ich Jahr für Jahr nichts mehr. Was ist da passiert?
Ja, da hat der Mensch wieder zu viel eingegriffen. Morcheln sind sowieso sehr, sehr schwierig zu finden und brauchen ganz spezifische Bedingungen. Und am besten ist es immer, wenn man wirklich so wenig wie möglich macht. Also das sind Folgezersetzer, beziehungsweise ist noch unklar, ob sie auch in Symbiose leben, aber man findet sie vor allen Dingen da, wo wenig Nährstoffeintrag von der Landwirtschaft ist, wo ungedüngte Wiesen sind, auf alten Obstwiesen zum Beispiel, wo dann aber kein Acker daneben ist, wo die ganze Zeit alles mögliche versprüht wird, ja, sowas, oder in Auwäldern, die halt wirklich unberührt sind. Je mehr der Mensch macht und je mehr er da eingreift und in diesem Fall halt aufräumt, desto weniger ist dann dafür den Pilz, was er noch zersetzen kann. Insofern völlig klar, dass dann da nichts mehr ist. Genau.
Früher, ich komme aus dem Sauerland, sagte meine Mama, ja, hier die Kuhwiesen, das sind gute Champignonswiesen. Jetzt gibt es aber auch nicht mehr so viele Kühe auf den Wiesen, ne?
Ja, gut.
Gibt es dann weniger Champignons?
Ja, das ist so eine Sache. Also Champignons sind Folgezersetzer, die zersetzen da vor allen Dingen Gras. Aber auch da so ein Ding, also Landwirtschaft und Nährstoffeintrag dadurch ist einfach ein Riesenproblem. Und Kühe, die führen dann halt zu einer Überdüngung eher. Also ist jetzt nicht gesagt, dass wenn da viele Kühe sind, dass dann auch da viele Champignons stehen. Eher im Gegenteil.
Genau. Okay, die Korrelation stimmt nicht.
Nicht dann ganz.
Fritz aus Stuttgart schreibt, wir gehen seit vielen Jahren regelmäßig in die Pilze. Die Freude allerdings wird jedes Mal durch die Menge der anwesenden Zecken geschmälert. Oh, gibt es denn hierfür neben langer Kleidung, Sprays und anschließendem Absuchen brauchbare Ratschläge? Also Sie machen ja schon vieles richtig.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch, manche Leute reden von Kokosöl, die andere von Kümmel. Also man kann sich mit allen möglichen Ölen einschmieren oder Kümmelöl zu sich nehmen, trinken, dass man das wieder ausdünstet, soll helfen. Ich habe ehrlich gesagt das Wundermittel noch nicht gefunden. Also ich habe immer meine Flasche Insektenspray dabei und benutze auch viel zu viel Insektenspray. Wahrscheinlich sterbe ich irgendwann daran und nicht am falschen Pilz, aber ansonsten kann ich nur empfehlen, wer viel im Wald ist, dass man sich FSME impfen lässt, also um da zumindest das Risiko nicht mehr zu haben. Borreliose ist leider ein Thema, da können wir nichts gegen machen. Deswegen nach jedem Waldgang unbedingt absuchen, wie man es halt schon immer gemacht hat, anders geht's nicht.
Ja, und lange Kleidung ist genau, dann wirklich
lange
auch
Kleidung. Ich stecke auch immer meine Hose in die Socken, sodass die dann halt nicht am Hosenbein direkt hochkrabbeln können, die kleinen Viecher. Aber ja, das sind so die Tipps.
Dann gibt's noch eine Gretchenfrage beim Pilz. Drehen oder abschneiden?
Ja, dem Pilz ist das herzlich egal. Du kannst dich da dreimal drum drehen und noch einen Purzelbaum machen. Das juckt den überhaupt nicht. Es ist einfach nur so, dass man zur richtigen Bestimmung wirklich den ganzen Fruchtkörper sehen muss. Also wenn ich jetzt, um bei dem Beispiel von vorhin beim Knollenblätterpilz zu bleiben, einen Knollenblätterpilz sammle und den abschneide über den Boden und dann übersehe, dass er eine Knolle hat oder beim auch tödlich giftigen Pantherpilz zum Beispiel steckt der Stiel in der Knolle, das sogenannte Bergsteigersöckchen. Das ist sehr, sehr spezifisch für die Bestimmung. Wenn ich das abschneide und übersehe, dann kann ich mich sehr, sehr leicht sehr doll vergiften und deswegen rate ich immer, den Fruchtkörper im Ganzen zu entnehmen. Gerne rausdrehen, das macht auch ein schönes, knackiges Geräusch und dann aber ganz wichtig, das Loch wieder zumachen mit Moos oder Erde, damit das Myzel, der eigentliche Pilz, der im Boden lebt, halt eben nicht austrocknet, sondern weiterhin geschützt ist.
Pilze sollen sogar Einfluss aufs Wetter haben und es regnen lassen können. Wie soll denn das funktionieren?
Ja, Pilze sind wahre Magier. Für mich sind Pilze ja sowieso sowas wie eine Gottheit, die Erde hier zusammenhält. Pilzsporen sind einfach in der Atmosphäre unterwegs. Du musst dir das vorstellen, ganz viele Pilze produzieren ganz viele Pilzsporen, die dann halt in der Luft, in der Atmosphäre nach oben steigen und eine super Andockmöglichkeit für Kondensationswasser bilden in Wolken und dann kann es einfach regnen. Also Pilze können es wirklich regnen lassen.
Also das jetzt weitergefasst, in Dürrephasen wäre das über Pilze möglich, es regnen zu lassen?
Wenn es dann die entsprechenden Wolken gibt und man halt genug Pilzsporen zusammenkriegt, um die da hochzuschicken, theoretisch ja.
Okay, da brauchst du noch ein paar Experimente, denke ich.
Ja, es gibt ja solche Experimente auch schon mit anderen Stoffen, die als Andockmöglichkeit dienen. Also wenn man jetzt mal an Russland denkt oder so, irgendwelche Na egal.
Ich höre gerade von ganz, ganz vielen Leuten, oh, sie waren in den Pilzen, haben wieder was gefunden und so weiter. Jetzt scheint gerade Hochsaison zu sein. Wie beurteilst du das?
Ja, es war bis jetzt ein super Pilzjahr. Also die Pilze sprießen wie die Pilze aus dem Boden. Also es ist wirklich krass. Es ging aber dieses Jahr durch die vielen Niederschläge tatsächlich schon sehr früh los. Also ich habe im Frühjahr schon im April ganz viele Morcheln gefunden. Das ist immer so der erste tolle Pilz, mit dem es dann wirklich losgeht. Nach dem langen Winter, wo es aber auch Pilze gibt. Also Pilze gibt es sowieso das ganze Jahr über. Im Winter gibt es dann Austernseitlinge zum Beispiel, Samtfußrüblinge oder Judasohren. Das ist dann halt eine etwas kleinere Range. Aber es gibt Pilze, auch wunderbare Speisepilze. Und dann kommt der Frühling mit seinen Morcheln und den Maipilzen. Und dann gab es ein Pfifferlingsjahr, was sich gewaschen hat. Also die lassen langsam ein bisschen nach, wobei die auch bis in den späten Herbst wachsen. Aber ich habe ab Mai wirklich jeden Tag Pfifferlinge gesammelt und gefunden. Es war wirklich teilweise wie übersät der Waldboden. Das Gold des Waldes, der ganze Boden war gelb. Es war absoluter Traum. Genau, und also bisher war es ein sehr gutes Pilzjahr. Man kann das natürlich immer nur regional bewerten, je nach Niederschlägen und Temperaturen. Pilze mögen es gerne feucht und warm, nicht zu heiß und nicht zu trocken. Und dieses Jahr hat bisher ganz gute Ergebnisse gebracht. Mal gucken, wie es bleibt.
Ja. Wobei es ja auch Pilze gibt, die man stehen lassen soll, ne? Die geschützt sind.
Ach so, absolut, natürlich. Es gibt ganz streng geschützte Arten. Dazu gehören zum Beispiel Bodenporlinge, die einfach im Rückgang sind und deswegen streng geschützt sind. Das hat absolut Sinn. Aber auch so also Raufußröhrlinge zum Beispiel, wie der Birkenpilz, die Rotkappe, aber auch andere Röhrlinge wie der Steinpilz oder auch sogar der Pfifferling sind geschützt und sollten nur in Mengen zum Eigenbedarf gesammelt werden, um dann halt eben den Rückgang nicht weiter fortzuführen.
Dann gibt es gewisse No-Go-Areas, wo ich gar nicht sammeln darf. Ja. Welche sind das?
Das sind Naturschutzgebiete, Nationalparks und natürlich Privatgrundstücke. Die müssen dann aber auch beschildert sein und im Idealfall eingezäunt. Ansonsten gilt, jeder Wald in Deutschland ist betretbar und da darf man auch Pilze sammeln. Ich finde es übrigens auch ganz gut, dass es halt geschützte Bereiche gibt, wo der Mensch einfach nichts zu suchen hat oder wo er sich einfach nicht bedient, wie eben in einem Supermarkt, wo Tiere in Ruhe ihr Geschäft machen dürfen und ja, wir einfach nicht präsent sind.
Wie gehst du vor, wenn du mit einer Gruppe unterwegs bist?
Ich lade die Leute erstmal ein bisschen runterzukommen. Also es sind ja meistens Stadtmenschen, die meine Gruppen, meine Kurse buchen. Da geht es dann erstmal um so eine Verlangsamung, eine Entschleunigung. Ich mache da so ein paar Übungen, die so der Kinderpädagogik entlehnt sind. Zum Beispiel, dass man sich gegenseitig die Augen verbindet und sich mal blind durch den Wald führt und mal Baumrinde fühlt und an Moos riecht und solche Geschichten. Der Trick ist nämlich, dass man Pilze besonders gut findet, wenn man sehr langsam und achtsam durch den Wald geht und sich sehr rücksichtsvoll verhält. Und wenn man das tut, dann stört man hoffentlich auch nicht die Tierwelt und kann sich da irgendwie ganz gut eingliedern im Wald.
Wie verhältst du dich gegenüber dem Waldbesitzer? Denn Wald ist ja meist im Privatbesitz.
Rücksichtsvoll vor allen Dingen, oder was meinst du?
Also ich meine, darf man da so einfach rein? Brauchst du eine Genehmigung?
Ja, für meine Sammelkurse brauche ich natürlich eine Genehmigung, als Privatmensch nicht. Ich versuche mich einfach möglichst rücksichtsvoll zu verhalten. Es ist klar, dass man keinen Müll im Wald lässt, keine Kippen, keine Ahnung, dass man einfach möglichst unauffällig unterwegs ist, leise ist und im Einklang mit der Natur sich verhält.
Jetzt haben wir viel über Pilze gesprochen, wie wir sie finden. Du bist auch Kursleiter für etwas. Ja, da stößt du erstmal häufig auf fragende Blicke. Was denken die Leute, wenn du was von Waldbaden erzählst?
Ja, die denken, ich wäre Bademeister und würde mit Badehose in den Wald gehen und da irgendwelche Faxen machen. Ist natürlich nicht so. Also Waldbaden ist erwiesenermaßen sehr, sehr gesund für den Menschen, fürs Immunsystem. Alleine der Aufenthalt im Wald nach 30 Minuten lässt sich nachweisen, dass er sich positiv auf unser Immunsystem auswirkt. Wir atmen Terpene der Bäume ein. Ja, wir sind alleine im Wald zu sein und die Farbe grün zu sehen, wirkt beruhigend auf unser Nervensystem. Und bei mir ist das überhaupt kein ESO-Quatsch oder sonst wie, sondern es geht einfach um eine Verbindung herzustellen zur Natur. Wir kommen alle aus der Natur. Wir sind so ein bisschen entkoppelt, habe ich manchmal das Gefühl. So, wir laufen die ganze Zeit mit unserem Smartphone durch die Welt und haben eigentlich alles Wissen hier in der Hand über die Welt und über die Natur. Aber wir sind so entkoppelt wie noch nie. Und mir geht's einfach darum, wieder so eine Resonanz herzustellen, dass Menschen irgendwie auch mal wieder was fühlen und begreifen, dass wir Teil des großen Ganzen sind und auch Teil der Natur, ja, und dass wir da kein Fremdkörper sind.
Wo kommt denn das Waldbaden überhaupt her? Hat das einen Ursprung?
Kommt aus Japan tatsächlich. Shinrin-yoku heißt es da.
Die Japaner sind ja jetzt auch nicht so die typischen Waldgänger, würde man denken.
Ja, das ist da aber echt ein großes Thema. Also es wurde tatsächlich in den 80er Jahren da auch schon wissenschaftlich untersucht, wie sich das auf uns auswirkt und mit positiven Ergebnissen. Und da wird es tatsächlich auch vom Arzt verschrieben. Also wenn du da jetzt ein paar Wehwehchen hast, die vielleicht auch unklar sind, woher die kommen, dann wirst du erstmal in den Wald geschickt. Ja. So. Und Waldbaden bedeutet eigentlich nichts anderes als der absichtslose Aufenthalt im Wald. Das heißt, wir müssen einfach mal da sein und das mache ich auch in meinen Kursen, das auch mal zuzulassen, vielleicht mal 5 Minuten nichts zu machen und einfach nur die Geräusche des Waldes zu hören, die Luft einzuatmen, ganz bewusst wahrzunehmen, was uns da umgibt. Man darf auch mal einen Baum umarmen, wenn man da Lust drauf hat, muss man aber nicht. Also wirklich, es ist keine Spinnerei. Ich finde immer, es darf alles auch ein bisschen locker zugehen und Spaß machen. So, das Kind in uns darf auch wieder geweckt werden. Das sowieso ganz wichtig, auch beim Pilzesammeln. Es wird halt unheimlich viel Dopamin freigesetzt. Man freut sich über jeden Pilz, den man findet. Ja. Und das ist auch das, was mir so viel Freude bereitet. So diese kindliche Freude, die kindliche Neugierde, die bei Leuten geweckt wird, wenn sie ihren ersten Steinpilz finden. Diese unbändige Freude, die dann da in den Augen abzulesen ist. Sowas. Und es ist einfach, wenn ich das sagen darf, bullshitfreie Zeit im Wald. So, ja.
Was gibt dir der Wald noch?
Der Wald gibt mir unheimlich viel Kraft. Also wenn überhaupt, dann genau, ganz viel Kraft, Inspiration. Das sind alles Geschenke, die man da bekommt. Also das ist übrigens auch ganz schön. Ich versuche immer den Leuten so diese Gier zu nehmen. Also wenn man in den Wald geht, möchte man ja als normaler Pilzsammler möglichst schnell den Korb voll bekommen. Und mir geht es halt um was ganz anderes, nämlich diese Verbindung zur Natur, die Resonanz, das, was der Wald mit uns dann auch macht, so, und nicht, dass der Korb halt möglichst schnell voll ist.
Naja, ich glaube, der Jäger und Sammler steckt auch in uns drin. Natürlich will ich dann, wenn ich das Körbchen schon dabei habe, freue ich mich, wenn Richtig. Ich es dann auch gefüllt habe.
Das stimmt. Und ich finde, da entsteht auch eine ganz schöne Wertschätzung für Nahrung, die man zu sich nimmt. Also alles Selbstgesammelte ist natürlich viel kostbarer als das, was man aus dem Supermarkt beziehen kann. Aber ja, mich interessieren vor allen Dingen so kleine Wunder. Also ich verteile auch immer Lupen in meinen Kursen. Dann können sich die Menschen mal Flechten angucken oder Pilze mal in Nahaufnahme anschauen. Und was man da alles so zu sehen bekommt, ist einfach totale Magie. Und das finde ich halt so am allerspannendsten.
Nicht nur als Genuss essbare Pilze im Wald sammeln, sondern du machst auch noch einiges anderes mit den Pilzen. Was denn?
Genau, ja, Pilze laden ja ein zum Kreativsein, zum damit spielen. Man kann unheimlich viel mit Pilzen machen, zum Beispiel Papier schöpfen, was jetzt auch nicht jeder weiß.
Nee.
Man kann einfach Porlinge nehmen oder eigentlich
Wie machst du das denn?
Jeden beliebigen Pilz, indem man ihn einfach klein malt und dann mit Wasser vermengt. Dann kriegt man so eine breiartige Masse, so ein bisschen wie Tapetenkleister. Und dann kann man das mit einem Sieb schöpfen und bekommt richtig schönes Naturpapier in so einem schönen Naturweiß. Also je nach Pilz kannst du auch braunes Papier bekommen und so weiter. Das ist unheimlich schön. Oder du kannst auch Tinte machen aus Schopftintlingen, die sich sehr schnell selber zersetzen in einer Autolyse. Also die verdauen sich quasi selber. Und damit kann man dann Tinte machen und dann auf diesem wunderschönen Papier auch noch damit schreiben. Oder wie ich meine Flatlays. Also ich sammle immer ganz viele bunte Pilze, auch giftige Pilze und lasse die dann einfach auf mich wirken. Und arrangiere dann, also ich kuratiere quasi ein Kunstwerk, was die Natur vorgibt, indem ich das einfach schön hinlege und arrangiere. Der Mensch braucht ja immer Ordnung. Und dann entstehen ganz schöne, zauberhafte, farbenfrohe Kunstwerke.
Hab neulich auch noch einen Pilz gesehen, hab mich jetzt gar nicht getraut, den rauszumachen, weil ich gar nicht wusste, was es ist, aber ein Foto habe ich gemacht. Vielleicht können das die Kolleginnen und Kollegen von der Online-Redaktion später auch auf unsere Seite setzen.
Genau.
Und du könntest vielleicht einfach mal sagen, was das denn wohl ist?
Genau, das ist. Der hat einen wunderschönen Namen, nämlich der Schmarotzer-Röhrling. Das ist ein Röhrling, der auf einem anderen Pilz parasitiert. Das heißt, hier sehen wir in der Mitte
einen... Da sitzen nämlich ein paar dran.
Genau, in der Mitte ist ein dickschaliger Kartoffelbuffel. Wisst, ein giftiger Pilz, den kennen wir vielleicht so aus der Kindheit, diese Puffpilze haben wir die mal genannt, wo man raufspringt und dann kommt
so eine
Staubwolke. Genau.
Ja.
Die sind im Anfangsstadium halt noch sehr fest und noch nicht so staubig. Und da parasitiert dann dieser Röhrling, der übrigens auch essbar ist, also ist ein Speisepilz.
Also ein essbarer Pilz hockt an einem giftigen.
Genau, und ernährt sich vom Giftigen. Ja. Und ist aber trotzdem nicht giftig für uns. Also das ist absolute Magic.
Okay, verrückt. Ja, genau. Ja. Jetzt kriegen wir gerade noch Post ins Studio über swr1.de von Christel und Joachim. Und Christel sagt, ich bin Försterin und wir haben gerade im nördlichen Rhein-Neckar-Kreis einen Fall der afrikanischen Schweinepest. Mhm. Um die Ausbreitung zu verhindern, gelten in der Infektionszone bestimmte Einschränkungen. Zum Beispiel ist es verboten, die Waldwege zu verlassen und in die Bestände zu gehen. Da gibt es dann natürlich auch Schilder, die da hängen, aber sie sagt immer ganz gut, darauf nochmal hinzuweisen. Sowas erlebst du als Sammler wahrscheinlich auch öfter, oder?
Genau, sowas sieht man natürlich und da sollte man sich dann auch daran halten, finde ich. Haben wir vorhin vergessen zu sagen, welche Pilzgebiete darf ich erschließen, solche dann eben nicht. Also wenn da Schilder hängen, bitte unbedingt drauf achten.
Ja, jetzt lebst du in Brandenburg. Jo. Wie würdest du denn hier in Baden-Württemberg angehen, wenn du jetzt sagst, morgen wäre ein Pilztag, wie gehst du das an, um einen guten Spot zu finden?
Na, ich würde mich erstmal informieren, was ihr so für Böden habt, ob die eher kalkreich sind oder eher sandig oder eher sauer oder wie auch immer. Und würde mir dann einen Kopf machen dazu, was gerade wächst. Also im Moment kommen jetzt wirklich alle Mainstream-Pilze, würde ich sagen, so langsam viele Röhrlinge. Die lieben oft gerne saure Böden. Dann gucke ich, okay, haben wir hier vielleicht einen Fichtenwald oder so. Das kann ich bei Google Maps sehr, sehr gut finden von oben. Sind meistens so in Reihe gepflanzt, hatte ich vorhin schon erwähnt. Und dann würde ich einfach mal losstiefeln und gucken, was einen so erwartet.
Losstiefeln? Hast du eine bestimmte Uhrzeit?
Ja, gerne ganz früh morgens. Wer früher aufsteht, findet mehr Pilze, ist einfach so. Der gemeine Pilzsammler lässt selten was stehen. Und ich kann auch einfach empfehlen, morgens im Wald zu sein zum Sonnenaufgang. Ist so toll. Also wenn dann wirklich so der Tag erwacht und die Vögel anfangen zu zwitschern und vielleicht noch so raureif liegt und ein bisschen Nebel aufsteigt und die Sonne gerade rauskommt. Also es gibt für mich keine schönere Stimmung. Und man ist halt meistens alleine im Wald mit der Natur. Das ist einfach Wahnsinn. Ja.
Wenn der kleine Hunger kommt, kurz vor der Mittagspause, kommen hier schon die Pilzrezepte rein. Per Mail ins Studio schreibt uns gerade Frank Pauli. Bin seit Kindesbein mit Oma in die Pilze im Erzgebirge. Fündig sind wir geworden bei Hängen mit Morgensonne. Birkenhaine sind ideal für Birkenpilze und Rotkappe. Den Hut in Scheiben schneiden und wie ein Kalbschnitzel panieren und in Butterschmalz braten. Köstlich. Moritz Schmid bei uns. Hast du auch noch ein Rezept kurz vor der Mittagspause, was du raushauen willst?
Ich hätte viele Rezepte, aber das würde hier den Rahmen sprengen. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, Pilze immer sehr heiß anzubraten, mit sehr viel Hitze. Am besten sogar vielleicht vom Feuer küssen zu lassen, auf den Grill zu legen oder so. Knackige Pilze natürlich. Und wer ein bisschen Umami braucht, der löscht die am Ende mit Sojasauce ab. Dann hat man eine schöne salzige Kruste. Schmeckt hervorragend.
Klingt sehr gut. Wie machst du das bei deinen Kursen? Bist du dann auch unterwegs und ihr esst die auch hinterher oder wird nur gesucht?
Wir suchen und in der Mittagspause gibt es dann aber tatsächlich von mir gekochte Pilzsachen. Also Flammenkuchen mit Pilzen drauf oder ein Steinpilzsüppchen oder Steinpilzbutter auf einem selbstgebackenen Brot oder sowas. Also da schließt sich dann auch der Kreis. Das ist dann alles aus der Natur für uns. Genau.
Sind das dann die selbstgesuchten schon?
Genau, das sind dann die selbstgesammelten Pilze. Ja. Ich werde niemals Pilze im Supermarkt kaufen. Das ist ein No-Go für mich. Ja. Genau, ich sammle und koche die dann selber.
Ja, ist ja gerade, wenn du in den Supermarkt gehst bei den hohen Preisen, dann ist es ja wirklich auch ganz lohnenswert, mal zu sagen, na, heute gehe ich mal in den Wald.
Ja.
Krieg das so aus dem
Absolut.
Also Supermarkt im Wald.
Man kann noch mal eine Mark sparen, sag ich mal.
Ja.
Aber genau, da geht es vor allen Dingen um Wertschätzung. Ne? Ja. Das hatte ich vorhin schon erwähnt, wenn man selber was sammelt, das ist einfach eine ganz andere Wertschätzung. Man weiß, wo es herkommt. Man hat es selber in den Händen gehalten, selber geputzt, sich selber drum gekümmert und dann halt selber gekocht. Was gibt's Besseres?
Wobei ja wirklich auch professionell gesucht wird, wenn ich da an die teuren Trüffelpilze denke, wo dann die Hunde in den Wald geschickt werden und man da auf Suche geht. Hast du schon mal einen Trüffel gefunden?
Habe ich. Ist in Deutschland leider verboten. Darf man hier nicht, aber ich war mal in Italien auf der Trüffelsuche. War aber relativ unromantisch und unspektakulär, weil der Hund einfach die ganze Arbeit macht. Das ist einfach so, du rennst einem Hund hinterher, der erschnüffelt was, dann muss man ihn ganz schnell zurückhalten, damit er die Trüffel nicht isst und dann darfst du den Trüffel halt sauber machen. Ja, das
also
war's.
Wir als Mensch hätten gar keine Chance.
Doch, wir hätten auch die Chance. Also man kann die selber auch erschnüffeln. Die wachsen auch bei uns. Du brauchst eigentlich nur zu irgendwelchen Buchen oder Haseln oder Pappeln zu gehen.
Mit der Nase über den Boden gehen.
Kannst du machen tatsächlich. Also mit Glück kannst du da wirklich den Trüffelgeruch wahrnehmen und dann anfangen zu buddeln. Sieht komisch aus, ist aber lustig.
Jetzt gibt es ja ganz viele Mythen rund um Pilze. In Südamerika sind bei Höhlenmalereien Bilder zu sehen, dass sie spirituell wirken. So schreibst du es in deinem Buch. Also inwiefern?
Naja, es gibt Pilze, die enthalten Psilocybin.
Das sind die Magic Mushrooms wahrscheinlich.
Genau, das sind die Magic Mushrooms. Ja. Und die stehen im Verdacht, ich meine, es liegt auch sehr nahe, dass die die Entstehung von Religionen begünstigt haben, weil natürlich bei der Einnahme dieser Pilze und einem Psilocybin-Rausch ganz andere Dimensionen eröffnet oder erreicht werden können im Kopf. So. Und ich finde das, ehrlich gesagt, ziemlich schlüssig, dass dann vielleicht die Menschen damals ein bisschen spirituell sich mit der Welt oder mit der Natur vereint haben und dann diese Erlebnisse, diese Visionen, die sie dann vielleicht hatten, einfach festgehalten haben, weil das halt garantiert sehr beeindruckend gewesen sein muss.
Von damals zu heute, verfolgst du das? Wie weit ist die Forschung?
Zum Glück ist die auf jeden Fall jetzt schwer am Durchstarten. Also wenn man jetzt gerade in Silicon Valley nach Kalifornien schaut, da ist Psilocybin, wird mehr und mehr erforscht, aber auch bei uns an der Charité in Berlin gibt es jetzt auch eine Studie, wird halt eingesetzt bei Depressionen, bei Schizophrenie, bei allen möglichen Sachen, also gerade psychische Sachen, da kann Psilocybin sehr gut helfen. Muss natürlich alles in einem gewissen Rahmen stattfinden und jetzt nicht zum Berauschen. Und dann sehe ich da große Hoffnung, dass uns das weiterhelfen kann.
Ja. Er spricht für deine These, die Pilze ein ganzes Universum für sich, oder?
Absolut, ja.
Dann vielen Dank für diesen Einblick heute Vormittag, Moritz Schmid.
Sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.